Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Alten Testament und schlagen dazu 2. Könige auf, Kapitel 5, Abvers 20 bis 27. Zweiten Könige 5, Abvers 20. Da sprach Gehasi, der Knabe Elisas, des Mannes Gottes, siehe, mein Herr hat Naaman, den Syrer, verschont, dass er nicht aus seiner Hand genommen hat, was er gebracht hat. So wahr Jehova lebt, wenn ich ihm nicht nachlaufe und etwas von ihm nehme. Und Gehasi eilte Naaman nach, und als Naaman sah, dass er ihm nachlief, sprang er von dem Wagen herab ihm entgegen und sprach, steht es wohl? Und er sprach, es steht wohl. Mein Herr sendet mich und lässt dir sagen, siehe, eben jetzt sind vom Gebirge Ephraim 2 Knaben von den Söhnen der Propheten zu mir gekommen, gib ihnen doch ein Talent Silber und 2 Wechselkleider. Und Naaman sprach, lass es dir gefallen, nimm 2 Talente. Und er drang in ihm und band 2 Talente Silber in 2 Beutel und 2 Wechselkleider und gab es 2 seiner Knaben, und sie trugen es vor ihm her. Als er aber an den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand und brachte es im Hause unter. Dann entließ er die Männer und sie gingen weg. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm, woher, Gehasi? Und er sprach, dein Knecht ist weder dahin noch dorthin gegangen. Und er sprach zu ihm, ging mein Herz nicht mit, als der Mann sich von seinem Wagen herab dir entgegenwandte? Ist es Zeit, Silber zu nehmen und Kleider zu nehmen und Olivenbäume und Weinberge und Kleinvieh und Rinder und Knechte und Mägde? So wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinem Samen ewiglich. Und er ging von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Soweit Gottes Wort. Wir könnten als Titel über diese verlesenen Verse schreiben, die Geschichte Gehasis. Und diese Begebenheit führt uns, wie wir verlasen, hinein in die Zeit des Propheten Elisas, des Mannes Gottes. Interessant ist, dass der Herr Jesus selbst über dieses Thema in Lukas 4, Vers 27 redete, und zwar über die Heilung, erwähnt der Herr Jesus, des Syrers Naaman durch die Weisung des Elisas und sagt, viele Aussätzige, sagt der Herr, gab es in den Tagen Elisas in Israel, aber allein nur der Heide Naaman wurde, wie wir wissen, gereinigt und dadurch gerettet. Da muss man sich eigentlich fragen, weshalb wurde das Gesetz oder im Gesetz des Alten Testaments die Vorschriften bei Heilungen vom Aussatz so sehr, sehr ausführlich behandelt, wenn es gar keine gereinigten Israeliten gab? Und wir haben eine ganze Menge von Mitteilungen im Alten Testament über diese Frage des Aussatzes. So waren also die Vorschriften nur bestimmt für die Zeit der Anwendung gekommen, als der Sohn Gottes im Fleische auf Erden wandelte. Somit sollte bereits im Alten Testament diese Heilung vom Aussatz
in Christus die Erfüllung finden. Hier sehen wir zugleich, wie scharf doch die Zeitabschnitte trennen, nämlich weil der Herr Jesus sich unter Gesetz gestellt wusste, ging das Gesetz bis zu seinem Tode. Die Bibel sagt, geboren unter Gesetz. Also seine Geburt war noch unter Gesetz. Dann unterstellte er sich den Eltern dem Gehorsam. Das hat, du sollst Vater und Mutter ehren, Stück des Gesetzes. Und auch hier in seiner Dienstzeit stand er noch unter Gesetz. Wie wir das hieraus sehen. Denn die Erfüllung findet sich nun erst an diesem Punkt angelangt, wo der Übergang ist, dass sich das Gesetz erfüllt in der Zeit seiner Verkündigung auf Erden. Nun, die ganze Heilung, die wir ja aus der Heiligen Schrift kennen, des Naaman, löste in ihm, in diesem Heerobersten der Syrer, eine solche Dankbarkeit aus, dass er dem Propheten Elisa große und lukrative Geschenke machen wollte. Er brachte sie gleich mit, weil er nach Israel reiste und davon gehört hatte, dass dort einer sei, der ihm helfen könne. Die Heilung, die Elisa tat, war aber nicht die Leistung des Propheten, sondern die Heilung war die Barmherzigkeit Gottes. Elisa war doch nur Werkzeug in der allmächtigen Hand des Herrn, wozu auch die neutestamentliche Aussage zählt, wo es heißt im Neuen Testament, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebet. Matthäus 10, 8. Der Dienende im Reiche Gottes ist doch nur der Weitergebende. Er ist aber nie der Quell der Kraft selbst. Das ist Gott. Und darum hat der Mensch kein Recht, die dargereichte Gnade Gottes in D-Mark zu veräußern oder umzumünzen. Und darum und aus diesem Grund lehnte es auch der Prophet Elisa strikt ab, wie wir hier im 2. Könige Vers 16 lesen, von dem geheilten Naaman nach dem siebenmaligen Untertauchen dort in dem schmutzigen Wasser des Jordan. Der Stolz und der Hochmut hätten es beinahe nicht zugelassen, dass er geheilt wurde. Aber seine Knechte drangen in ihm, er soll es doch mal versuchen. Und weil er sich nicht lumpen lassen wollte, das ist die andere stolze Seite unserer Herzen, ist er dann doch reingestiegen. Aber das hat nicht der Stolz dieses Mannes bewirkt, sondern die Kraft Gottes, um sich, um Gott, aus der Seite Gottes, sich selbst zu verherrlichen darin. Deshalb lehnte Elisa es strikt ab, vom geheilten Naaman auch nur die geringste Gabe für seinen Dienst anzunehmen. Das ist zunächst der Einstieg in unser Thema. Gehasi selbst war der Knabe oder der Jünger des Propheten Elisa, welcher von dem Angebot der Geschenke Naamans an den Propheten mitgehört hatte. Und er konnte es nicht verstehen, dass der Elisa diesmal nicht reich werden wollte. So eine Gelegenheit in den Augen des Gehasi hatte es noch nie gegeben.
Das muss genutzt werden.
Und das dann folgende Verhalten des Gehasi zeigt uns den sich steigenden Niedergang des Knaben Elisas. Er stellt praktisch einen Menschen dar, welcher die Form der Gottseligkeit besitzt, aber nichts an Kraft Gottes darstellt. In der nun folgenden Untersuchung dieser Verse wollen wir den Werdegang und zugleich auch die Äußerung des Gehasi besehen. Wie es mit einem Menschen geht, der nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes wandelt und lebt. Aber auch wollen wir hierin die warnenden Belehrungen für uns alle erkennen. Erstens. Nach Vers 20 denkt Gehasi, er denkt an das Geld Naamans. Dass es dem Propheten Elisa nicht gehörte, dürfte durch die vorausgegangenen Schilderungen einem jeden klar sein. Aber wem es ganz und gar nicht gehörte, das war Gehasi. Nicht der Prophet, aber der Gehasi beschäftigt sich mit Dingen, die ihm nichts angehen. Das gibt's auch in der Gemeinde Jesu. Die Gedanken um das Geld erwecken in ihm Sehnsucht. Wir haben nichts anderes hier zu sehen, als die Reihenfolge, die uns bekannt ist im Garten Eden bei der Versuchung an dem Baume. Das Thema Geld entlockt ihm in ihm ein Verlangen, eine Begierde. Ein Interesse. Und dann kommt der Zustand, wo wir außerhalb des Willens Gottes, egal worum es sich dreht, hier nun in diesem Beispiel um Geld, dann sind unsere Gedanken nicht beim Herrn, sondern in der Sünde. Darum sagt Gottes Wort im Neuen Testament, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Hoffentlich merken wir uns das. Und Gott erlaubt uns nicht, unsere Gedanken spazieren gehen zu lassen. Das mögen wir in unserer düsteren Verblendung uns erlauben, nicht aber Gott. Es war Gesetzeszeit in jenen Tagen, aber Gehasi liebte nicht das Gesetz. Denn dort steht geschrieben, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Und dann heißt oder alles, was ein ist. Das Geld gehörte Naaman, aber Gehasi begehrte es. Weshalb Elisa nichts nahm, hat ihn lediglich noch mehr angereizt, angestachelt. Aber Gehasi nahm an dem geistlichen Vorgang dieser wunderbaren Reinigung und damit dieser Lebensrettung des Syrers, an dieser wunderbaren Führung Gottes überhaupt nicht teil. Das hat ihn gar nicht bewegt. Sein Herz war mit völlig anderen Dingen beschäftigt und damit erfüllt. Alles, was uns beschäftigt, erfüllt uns auch.
Es war mit anderen Dingen als dem Wirken Gottes an Naaman in Übereinstimmung. Wie viel geistliche Not ist darum auch heute, in heutigen Tagen unter den Gläubigen, weil die Gedanken nicht unter die Zucht des Christus gestellt, sondern an andere Dinge, sagen wir es, an vergängliche oder mit vergänglichen Dingen verbunden, den Glaubenden gefangen nehmen. Aber Christus, der Herr, will in allem den ersten Platz einnehmen. Und hier müssen wir, die wir dem Herrn dienen, uns fragen lassen, wovon sind deine und meine Gedanken durchdrungen? Christus der Ewige oder die vergängliche Materie? Die Sünde Gehasis zu Beginn war, dass er seine Gedanken nicht unter Kontrolle hatte, wie der Herr das mochte. Zweitens, nach Vers 20 ruft Gehasi, er ruft Jehova. Und zwar mit den gleichen Worten an wie Elisa in Vers 16. Der Prophet Elisa gebraucht den Namen Gottes, um Gott verherrlichende Wunder geschehen zu lassen. Und Gehasi gebraucht den gleichen Namen Gottes, um Schande und Fluch auf sich zu bringen. In dieser Mitteilung haben wir einen echten Beweis des Missbrauchs vom Namen Gottes durch Gehasi. Nach 2. Mose 20, Vers 7 will Gott solche nicht für schuldlos oder sie nicht ungestraft lassen, die seinen Namen zu eitlem oder die den Namen missbrauchen. Gott sagt, dass Gott jeden bestrafen will, der seinen Namen missbräuchlich benutzt. Elisa tat das. Und Geschwister, ich warne hier. Und uns wird oft gesagt, der Herr will das. Ich kann dieses Wort ohne dies nicht ausstehen, wenn Menschen das sagen. Wenn es die Bibel sagt, da habe ich ein volles Ja dazu, weil es durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Aber nicht, wenn Gläubige uns Dinge vorexerzieren wollen, es sei der Wille des Herrn. Der ist's in den aller seltensten Fällen, wo solches gesagt wird. Vom Missbrauch des Namens bis hin zum Meineid ist noch kein tausendstel Millimeter Differenz. Besehen wir bei dieser Gelegenheit die religiöse Christenheit, wie missbräuchlich mit dem Namen Gottes umgegangen wird, wird zugleich auch klar, dass dem Bösen nur noch Gericht folgen kann. Und leider gibt es auch Gläubige, die in Gewissenlosigkeit sich der gleichen Sünden bedienen. Gehasi folgt seinem Verstande in Gedanken. Gehasi benutzt im Missbrauch den Namen Gottes. Drittens, Gehasi heuchelt. Wir lesen das in Vers 22, wo er von Naaman gefragt wird, ob es wohl gehe oder wohlstehe. Das war eine Redeform in damaligen Zeiten, denen wir auch heute noch begegnen. Wir sagen es mit anderen Worten, na, wie geht's? Ne? Na, wie geht's denn, sagen wir. Wie geht's? Und die sagten damals, ob es wohl stehe. Na, steht's wohl. Und da heuchelt er. Er antwortet, es steht wohl. Bei dieser Aussage müssen wir sagen, um Gehasi stand es noch nie so schlecht, aber gar nicht wohl, als in diesen Stunden seines Lebens. Noch nie so schlecht und erbärmlich, als er hier zur Heuchelei greifen muss. Die Heuchelei ist eine Abart der Lüge. Es gehört zur Familie der Lüge. Bezeichnend ist die Tatsache, wie der Herr Jesus ausgerechnet nicht das Volk Israel, sondern die Schriftgelehrten und Pharisäer als Heuchler bezeichnete. Ich habe nicht viel, sondern nur ein paar Punkte rausgeschrieben, wo wir das in einer gewissen Eleganz wiedergegeben finden. Und zwar in Matthäus 23, Vers 13, Vers 15, Vers 23, Vers 25, Vers 27, Vers 29 und so weiter. Wir finden das noch eine Menge Mal in den Evangelien beschrieben. Mit Sicherheit mag es auf allen Lebensgebieten die Möglichkeit der Heuchelei gegeben haben. Eine besondere Gefahr jedoch liegt wohl auf dem Gebiet des Glaubens, bei dem es ja hier bei den Pharisäern und Schriftgelehrten ging, wie auch bei Gehasi. Die Heuchelei findet man bei Geschöpfen Gottes im sündlichen Zustand, nach 1. Timotheus 4, Vers 2. Aber die Kinder Gottes werden aufgefordert, nach 1. Petrus 2, 1, die Heuchelei abzulegen. Gehasi, um sein Ziel zu erreichen, erklettert gewaltige Hindernisse und Hürden. Er nimmt sie im Laufe, in welchem er sich bewegt, und steuert stracks auf ein Ziel zu, welches er gar nicht kennt. Wir sehen, wenn der Verstand uns Ziele setzt, landen wir an einer anderen Stelle als die, die wir im Auge hatten. Viertens, Gehasi lügt. Noch nie ist uns etwas begegnet in der Geschichte um den Propheten und Gehasi, und hier bricht plötzlich etwas aus ihm heraus, das ist gewaltig. So kennen wir ihn noch gar nicht. Diese Lüge nimmt er auf sich, um sein Verstandesziel zu erreichen. Und zwar gleich zweimal lügt er in Vers 22 und dann lügt er auch noch in Vers 25. In Vers 22 gibt er sich als Hochstapler aus, wobei der Vers 22 vier Einzellügen schon enthält. Gehasi erlaubt sich diese Bosheit, hinter dem Rücken des Elisa, weil er das Ziel und endlich die Möglichkeit hatte, auf billiger Art und Weise, wie das immer beim Lügen der Fall ist, billiger Art und Weise, zu was zu kommen. Er wollte reich werden, weil wir ja hier das Thema des Geldes haben. Und weil die Lüge eine Erfindung Satans ist, wird kein Gelingen in der Lüge sein. Auch dann, wenn die Verlorenen in der Wirtschaft und in der Politik kräftig mit der Lüge mischen und arbeiten, wollen wir alle Zeit daran denken, der Herr hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hätte auch sagen können, nicht in dieser Lügenwelt. Weil diese Welt auf Lüge aufgebaut ist. Mit Lüge ist die Engelwelt einstmals zu Fall gekommen. Und mit Lüge ist der erste Mensch in den Tod gelangt. Welche Folgen hat doch die Lüge für seine Geschöpfe, die ja zweckbestimmt erschaffen wurden, wie es heißt, für ihn. Nicht nur, dass Gehasi lügt, er betrügt ja auch hinter dem Rücken auch seinen Auftrag und Brotgeber Elisa. Und würden wir den Gehasi gefragt haben, Gehasi, hast du denn genug zu essen und zu trinken bei diesem komischen Elisa? Wollten ja mal Zweifelsfragen stellen. Da würde er gesagt haben, na, no, ich habe immer genug. Und warum macht man das? Wir sehen, wie abartig die Lüge wirklich in den Augen Gottes ist. Ach, dass wir sie hassen sollten. Wie kann dieser Gehasi nur den Elisa so belügen wollen, wo er weiß, dass er auch noch ein großer Prophet ist? Ein Prophet konnte um die Ecken gucken. Ne? Also hätte er es wissen müssen. Und wie viel Lüge waltet auch heute oder wird auch heute noch geduldet unter den Erretteten? Obgleich sie wissen, Gott sieht um die Ecken. Gott sieht und hört jede einzelne Lüge durch seine untrügliche Wahrnehmung. Der Grundsatz der Lüge wird als Urteil Gottes in Offenbarung 22, Vers 15b ausgesprochen, wo es heißt, draußen sind, Punkt, 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 und dann heißt es, der die Lüge liebt und tut. Beide. Wir sehen, dass es mit Gehasi immer weiter den Berg nach unten zusteuert. Gehasi unterschlägt. Der Gehasi wäre ohne dieser Vorgeschichte gar nicht in der Lage gewesen, zu unterschlagen. Das heißt, eine böse Tat muss immer eine ganze Menge von den bislang behandelten Dingen als Vorgeschichte besitzen. Er unterschlägt das Geld nach Vers 24. In Vers 22 sagt Gehasi, mein Herr sendet mich, und in 24 bringt er das Vermögen heimlich für sich im Hause unter. Wenn er von dem Herrn gesandt ist,
muss es auch dem Herrn abliefern. Das heißt, er versteckt es genauso, wie wir es im Alten Testament bei dem Achan in Josua 7 kennen. Denn auch bei dem Achan ging es um Silber und Bekleidungsstücke. Mantel von Babylon, glaube ich, steht da. Es wird wohl kaum eine Unterschlagung ohne Heuchelei und Lüge geben. Man könnte sich's nicht vorstellen. Und Gehasi verstrickt sich immer tiefer in Schuld, in Sünde, in Verderben. Und das ist der Fluch der bösen Tat, nicht aufzuräumen mit den vorgenannten Sünden, dass eine Sünde die nächste im Gefolge hat. Denn jede vorbehandelte Sünde, und hier ist ja Chronologie in den Versen enthalten, macht die nächste Sünde reif. Auch bei Adam und bei der Eva blieb es später nicht bei dieser einen Anfangssünde. Oder wäre jemand in unserer Mitte, der sagen würde, das war die erste und die letzte Sünde auf dieser Erde? Mit Sicherheit nicht. Allein nur, weil seine Gedanken zu Beginn bei Mammon weilten und nicht bei dem lebendigen Gott, war der Anfang für sein persönliches Verderben gelegt. Ich sag's noch deutlicher. Gehasi hatte sein Verderben festgemacht. Wieso gut wäre es doch gewesen, und wir möchten es ihm heute am liebsten noch nachrufen, aber es ist ja zu spät, wenn er seine Herzensnot dem Elisa geoffenbart hätte. Da wäre das Ergebnis nie rausgekommen. Der Elisa hätte ihn schon in die richtige Richtung geführt. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel drüber. Mit Sicherheit hätte der Prophet eine reinigende Lösung seines Problems gefunden. Gehasi aber hatte kein Licht für sein böses Herz. Er machte sich Sorgen um den Reichtum, welchen er gar nicht besaß. In dem vierfachen Ackerfeld von Matthäus 13, Vers 22, da redet der Herr Jesus von diesen Dingen und nennt es Sorgen des Lebens und Betrug des Reichtums. Geschwister, hier haben wir die Überleitung. Die Sorgen des Lebens behandeln unsere Gedankenwelt. Von den Sorgen des Lebens ist, wie wir in der Geschichte Gehasis kennen, nur an der Zahl von 8 Versen, und da sitzen wir in der Tinte, der Gehasi im Aussatz, der Betrug des Reichtums. Gehasi hat das nicht erkannt. Und ich bin überzeugt, dass 99% der Einzelsünden der Gläubigen nur deshalb getan werden, weil man es nicht erkennt. Aber man tut's trotzdem, weil man meint, wenn man etwas nicht erkennt, dürfte man's. Sechstens. Gehasi glaubt mit Frechheit. Er wird immer kühner in seinen Handlungen. Mit Frechheit bei Elisa jetzt sein Ziel zu erreichen, was uns in Vers 25 gezeigt wird. An diesem Punkt wird offenbar, wie der sündliche Zustand des Gehasi jedwedes Urteilsvermögen über den großen Propheten verdunkelt hat. Nicht allein, dass er sein eigenes Herz nicht einordnen konnte, er war auch nicht mehr in der Lage, den Propheten wahrheitsgemäß einzuschätzen. Er kannte seinen Herrn, den Elisa, so sehr schlecht in diesem Zustand, sich dieses Gaunerstück zu erlauben. Und genauso wie Gehasi seinen Herrn nicht kannte, obgleich er ihn kannte. Das ist die Redewendung des Alten Testaments. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Das ist das. Genauso wie Gehasi seinen Herrn geistlich nicht kannte, so wird auch die freche Namenschristenheit einmal so erschrecken, wenn sie sieht, wie sehr sie sich in dem lebendigen Gott, vor dem sie stehen wird, geirrt hat. In Frechheit versucht er's bei seinem Prophetenchef Elisa. In Daniel 8, Vers 23, wird ein König, sagt der Prophet, aufstehen. Und da lesen wir frechen Angesichts. Da finden wir den Antichristus angesprochen. Frechheit ist ein antichristlicher Zug in Menschen, den wir heute mehr und mehr finden und hier bei Gehasi sehen. Siebtens. Gehasi war geistlich blind im Erkennen der Zeit. Die Zeit des Verfalles. Die Zeit, in der es nicht auf eigenes Wohlleben ankommt, sondern vielmehr auf die Rechte Gottes und ihre Vertretung durch Treue und durch Selbstlosigkeit des Menschen Gottes nach Vers 26. Wir finden da eine Parallele im Neuen Testament in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 11. Ach, möchten doch auch wir nicht blind sein in der Erkenntnis der Zeit, dass es Abfallzeit ist heute. Heute ist Abfallzeit. Blindheit war die Ursache, dass Gott die Gemeinde zu Laodicea nebst ihren ganzen Vorgängen von Lauheit ausspeien wollte, aus seinem Munde. Gehasi hatte gedacht, aber sein Denken war von seiner eigenen Blindheit dirigiert. Er war blind über sich. Er war blind über Elisa. Er war blind über Gott. Er war auch blind über Naaman. Denn auch über Naaman hat er das Zeugnis Gottes geschmälert. obgleich Christus der Herr das Licht der Welt ist,
leben leider auch heute noch manche in der Gemeinde Jesu in tiefer, tiefer Blindheit. Über sich, über andere, über Gott. Achtens. Wie sah Gott den doppelherzigen, den geldliebenden Gehasi?
Weil Gott das Herz ansieht, sagt die Bibel, sah Gott ihn innerlich so, wie er ihn dann auch nach außen hin machte, aussätzig. Weil Gott das Herz anschaut, sah er in Gehasi den Aussatz der Sünde. Und weil Gott ihn in seinem Herzen so sah, wurde er dann auch nach außen hin aussätzig.
Vers 27. Das war Gehasis Weg der Eigenverschuldung, weil er die Sünde liebte. Sein Wandel gleicht einem Verlorenen in heutigen Tagen, dass man fragen könnte, was macht der denn bei dem Propheten Elisa? Warum hat Elisa dem nicht einen ordentlichen Stoß irgendwo hinten reingeknallt, dass er gleich die Tür rausgeflogen wäre? Der wusste doch, wer er war. Das wusste der. Und wir könnten auch sagen, warum hat der Herr Jesus diesen Pfifferling von Judas nicht einversetzt, dass er gleich durch die Tür nach außen gegangen wäre? Dort haben wir die Lösung. Bei unserem Herrn. Als der Herr Jesus seine Jünger, bevor der Herr Jesus seine Jünger erwählte, lesen wir im Neuen Testament, da war er oben auf einem Berg, jene ganze Nacht. Da hat der Herr Jesus in einem ringenden Kampf Ja, Vater, sagen müssen. Sonst wäre das Erlösungswerk nicht geschehen, wie wir es kennen. Gehasi wurde von Gott dem Propheten zugeteilt. Wenn der Gehasi gesagt hätte, ich gehe, dann hätte der Prophet gesagt, dann lebt man wohl, ne? Mach's mal gut. Und wenn der Judas den Herrn verlassen hätte, dann wäre ihm sicherlich nicht bis nach Syrien nachgelaufen. Da hat er gesagt, dann geh mal. Noch einmal blicken wir jetzt in Kurzform über diese Punkte. Erstens, Gehasi denkt und braucht den Verstand. Zweitens, er benutzt den Namen Gottes im Missbrauch für seine eigene Bosheit. Drittens, er wird zum Heuchler, um sein Ziel zu erreichen. Es steigert sich, er lügt wie irre. Viertens, in Punkt 5 unterschlägt er. In Punkt 6 begegnet er dem Propheten mit Frechheit, um seine Sünde überspielen zu wollen. Punkt 7. Er ist blind und kann nicht sehen. Punkt 8. Gott macht ihn aussätzig. Und wir, das hat Gott dazu gesagt, aussätzig. Und was sagen wir jetzt? Müssen ja auch eine Stellung dazu nehmen. Können ja nicht einfach so Amen sagen. Wir müssen ja jetzt den Schluss finden in der Sache. Und wir sagen, armer, armer Gehasi, der du nicht bereit warst, deine vorlaufenden Sünden in Ordnung zu bringen. Du musst dann dort sein, wo die Aussätzigen sind. Gehasi, wir wollen's dir zubilligen, du hattest ein Herz voller Liebe bei dem Propheten, aber nicht zu Gott, sondern zum Geld und wolltest reich werden. Du wolltest etwas anderes, sonst hättest du dich längst gereinigt von den Dingen, die du nicht an Elisa saß. Dein so gesegneter Anfang erfuhr ein schreckliches Ende. In diesem Fall wegen Geldliebe. Weil wir in der Heiligen Schrift Gehasi später sich vor dem König aufhalten sehen, 2. Könige 8, Vers 4, kann angenommen werden, sonst wäre er nicht dort reingekommen. Erstens, dass der Aussatz wieder geheilt wurde. Die Bibel sagt es aber nicht so präzis, wie ich das hier exegetisch versuche zu sehen. Zweitens, nach 3. Mose 13, Vers 13, wurden solche Reihen, die im Aussatz ganz weiß wurden, und von Gehasis heißt es in Vers 27, er ging hinaus aussätzig wie Schnee. Und darum wollen auch wir umsichtig, vorsichtig und nachsichtig wandeln in heutigen Tagen, weil wir ganz genau wissen, wie der Gehasi von seinem Prophetenchef, wissen wir den Willen unseres Herrn. Und wenn wir es nicht wissen, brauchen wir nur den Herrn Jesus zu fragen. Herr Jesus, was willst du in dieser Situation? Haben wir sofort die Antwort. Weil es gleich den Zeiten Gehasis auch heute ist, wo Abfall und Verfall offenbar wird, aber auch wir stehen in der Gefahr, das Geld mehr zu lieben als Gott. Und nicht umsonst wird uns die Warnung in 1. Timotheus 6, Vers 10 mitgeteilt, wo es heißt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend etliche von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich möchte zum Abschluss nur noch einen Satz sagen. Danken wir dem Herrn, unserem Gott, vor der Bewahrung eines irdischen Reichtums in deinem Leben. Amen.